RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Forum 1. Mai, gerät der Arbeitsmarkt in die Krise. Die Preise steigen, Lebensmittel werden teurer, Heizen und Tanken kosten spürbar mehr. Die Inflation galoppiert, die Lieferengpässe gibt es immer noch und der Krieg in der Ukraine scheint nicht so schnell zu Ende zu gehen. Zudem wächst der Druck in der EU für ein vollständiges Embargo gegen russisches Öl, russische Kohle und russisches Gas. Wie ist die Stimmung in der Berliner Wirtschaft und bei den Arbeitnehmern? Könnte der Arbeitsmarkt in die Krise geraten? Wächst die Armut in Deutschland weiter? Und was geschieht mit den Ukrainerinnen, die ins Land kommen, Schutz und eine Zukunft suchen? Zudem müssen die Unternehmen ihre Betriebe digitalisieren und ökologisch neu ausrichten. Eine Mammutsaufgabe für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Meine Gäste sind Katja Kager, DGB, Bezirksvorsitzende in Berlin und Brandenburg, Stefan Schwarz, Wirtschaftssenator in Berlin und eigentlich hatten wir hier noch zwei weitere Gäste, aber die mussten leider absagen, weil sie krank sind. Frau Kager, Sie sind mit den Betriebsräten in Kontakt, im ständigen Kontakt nehme ich an. Wie ist die Stimmung in den Betrieben in Berlin?
Es ist natürlich zu Recht angespannt an vielen Stellen, weil viele von unseren Kolleginnen und Kollegen nicht so richtig wissen, was kommt da jetzt auf sie zu, was den eigenen Betrieb angeht. Wir haben natürlich einige Unternehmen, die jetzt schon mit Lieferkettenproblematiken zu tun haben, die mit den Energiekosten zu tun haben, sodass es eine Unsicherheit gibt. Und wir haben natürlich, und das darf man auch nicht vergessen, wir kommen ja schon aus der Krise. Und das ist jetzt eine weitere Krise, die obendrauf kommt, wo alle etwas verunsichert sind und wir jetzt sehr genau gemeinsam beobachten, was können wir tun, wie können wir das abfedern, was können wir mit den Betriebs- und Personalräten wirklich vor Ort in den Unternehmen tun, aber was können wir eben auch mit der Politik gemeinsam bewegen, um das abzusichern, ja, und zwar an allen Seiten, die notwendig und die möglich sind.
Mhm. Herr Schwarz, als Senator, wie schätzen Sie so die Stimmung in den Betrieben ein? Sie sind ja auch viel unterwegs, reden mit Unternehmern. Das machen Sie gerne, weil Sie eben auch Unternehmer sind. Ich nehme an, das sind Sie immer noch, also von der Mentalität her. Und da spricht man ja auch dann vielleicht ein bisschen offener, wenn man da nicht nur einen Politiker stehen hat, sondern auch jemand, der vielleicht Verständnis für bestimmte Situationen hat. Was sagen die Unternehmer?
Frau Holzer, natürlich ist es richtig, ich bin viel bei den Unternehmen, weil ich glaube, wenn man politische Entscheidungen treffen will, dann muss man auch mit den Menschen zusammen reden. Und das war jetzt gerade während der letzten Monate dieser verschärften Corona-Einschränkung natürlich ganz wichtig, bei den Unternehmen zu hören, wie geht es ihnen, wie schätzen sie die Zukunft ein, was brauchen sie? Und auf dieser Basis haben wir ja auch mit dem Berliner Senat ein ziemlich umfangreiches Neustartprogramm aufgesetzt. Das ist ein Programm, wo wir gerade den Unternehmen, die in der Corona-Krise besonders gelitten haben, stark helfen wollen, jetzt den Neustart wieder zu schaffen. Und wenn Sie mich nach der Stimmung fragen, da ist die Stimmung eigentlich besser als noch zu Beginn des Jahres, weil viele Bereiche jetzt wieder arbeiten können, die viele Monate praktisch zum Stillstand verdammt waren. Also wenn ich an die Gastronomie denke, wenn ich an die Hotellerie denke, wenn ich an das Kongressgeschäft denke, da ist die Stimmung jetzt schon deutlich besser. Gleichwohl ziehen natürlich neue Wolken am Horizont auf. Frau Kager hat es gerade beschrieben. Es sind jetzt andere Branchen, die sich Sorgen machen. Zum Beispiel Branchen, die eben sehr stark energieabhängig sind. Lebensmittelbereich, in der Industrie, Metall, Elektro, die häufig jetzt auch unter Zulieferproblemen leiden. Das ist alles noch nicht und bei weitem nicht so schlimm wie zu Zeiten des Lockdowns. Aber es gibt doch einige Branchen und Unternehmen, die machen sich jetzt Sorgen.
Wie steht es denn mit den Lieferengpässen hier in Berliner Betrieben? Ist das ein großes Problem oder werden die Betriebe damit umgehen können?
Naja, es ist schon für auch die Berliner Wirtschaft hat sich ja mittlerweile auch zu einer stark internationalen Wirtschaft entwickelt. Das war nicht immer so. In der Insellage war das früher anders, aber mittlerweile sind wir mit all den Vorteilen auch sehr international vernetzt und in einer arbeitsteiligen Wirtschaft sind natürlich auch Berliner Unternehmen stark von Lieferketten abhängig, ob das jetzt in der Industrie ist oder ob das auch im Baubereich ist. Ja, also ein Drittel des Berliner Baustahls kam bis vor kurzem aus der Ukraine. Also da kann man sich schon mal vorstellen, dass da natürlich jetzt auch extreme Engpässe entstehen. Aber das passiert nicht nur beim Stahl, sondern auch bei Holz und bei anderen Baustoffen. Wir sehen das im Grunde genommen unterschiedlich ausgeprägt in mehreren Bereichen. Nun sind die Unternehmen auch alle so clever, dass sie auch alternative Bezugsquellen sich organisieren. Wir helfen als Berliner Senator, auch als Wirtschaftsverwaltung, gemeinsam mit Berlin Partner haben wir eine Kontaktstelle, wo sich Unternehmen an Berlin Partner wenden können, wenn sie Beschaffungsprobleme haben aufgrund von Lieferketten-Thematiken. Da gibt es ein System, ein Netzwerk, wo man sich auch gegenseitig unterstützt. Ja. Das ist nicht neu, das gab es auch schon sozusagen bei den Engpässen, die wir zu Beginn der Covid-Krise erlebt haben, aber das konnten wir jetzt wieder relativ schnell aufsetzen unter halt die Bedingungen des furchtbaren Ukraine-Krieges.
Und Sie hatten eben gerade von diesem Startprogramm gesprochen. Mhm. Vielleicht könnten Sie mal einige Beispiele nennen. Wie können Sie da helfen, den Unternehmern?
Wir haben ein ganzes Paket für unterschiedliche Branchen mit vielen Einzelmaßnahmen organisiert. Da geht es zum Beispiel darum, den Tourismus wieder anzukurbeln, der ja sehr gelitten hat während der ganzen Corona-Zeit. Wir haben zum Beispiel mit Visit Berlin Marketingmaßnahmen weltweit vorgenommen. Teilweise laufen die auch schon an, wo wir den Standort Berlin, der international sich in den letzten Jahrzehnten eigentlich fantastisch entwickelt hat. Wir spielen jetzt
da brauchte man gar keine Werbung mehr zu machen. Die kam
ja, das ist nicht von allein gekommen. Also ich glaube, da haben schon die Werber von Berlin auch in den vergangenen Jahrzehnten wirklich einen guten Job gemacht. Und Berlin ist halt nach wie vor für viele Menschen Sehnsuchtsort. Das ist eine attraktive Destination. Da wird sozusagen durch Marketing geholfen. Anderes Thema ist aber auch, dass wir mit dem Neustartprogramm auch die Unternehmen unterstützen wollen bei dem Thema Fachkräfte. Denn das wird natürlich auch absehbar ein Wachstumshemmnis werden. Also hier sind auch Kampagnen gestartet, um in einzelnen Branchen auch für das Thema Fachkräfte zu sensibilisieren und auch die Attraktivität von einzelnen Branchen auch darzustellen, die für Berlin sehr wichtig sind.
Ja, ein riesiges Problem. Finden Sie das gut, dass es so eine Aktion gibt vom Senat?
Natürlich sind alle Förderungen, die es gibt, richtig. Aber wir haben aus unserer Sicht ein paar mehr Anforderungen daran, weil wir wissen, dass das ganze Thema Fachkräftebedarf auch daran hängt, wie die Arbeitsbedingungen sind. Und aus unserer Sicht wäre es natürlich notwendig, wenn Unterstützung und Förderung für die Unternehmen daran gebunden wäre, dass da auch anständige, gute Arbeit entsteht. Und das ist nicht immer bei allen Programmen gegeben, sodass wir sagen, wenn denn die Unternehmen unterstützt werden, Beschäftigung aufzubauen, dann muss das auch eine gute Beschäftigung sein. Mach mal anders.
Aber Frau Kager, genau das tun wir doch. Also das haben wir ja nun, also wir denken, denke zum Beispiel an unseren Investitionsbonus, der ja auch Teil des Neustartsprogramms ist, wo wir gerade den betroffenen Branchen auch einen Zuschuss zahlen auf ihre Investitionen. Das ist gekoppelt an die Bedingung, dass auch Tarifverträge angewendet werden. Das betrifft zum Beispiel die Hotel- und Gaststätten oder den Einzelhandelsverband. Also das ist dem Senat schon sehr wichtig, dass wir hier genau da unterstützen, wo auch entweder gute Arbeitsplätze gehalten werden oder auch neue geschaffen werden können. Das ist ein wichtiger Bestandteil, ist auch Teil des Programms.
Ich bin ja eigentlich erstaunt, dass der Arbeitsmarkt eigentlich noch relativ stabil ist, nicht?
Naja, das hat wirklich damit was zu tun, dass wir auf der einen Seite gut stützen und auf der anderen Seite ein gutes Maßnahmenpaket haben, was im Moment den Arbeitsmarkt noch stützt. Angefangen von der Kurzarbeit, die ja wirklich gut greift. Ich hätte mir gewünscht, dass das Angebot, was es jetzt gab, die Kurzarbeit mit der Weiterbildung zu koppeln, dass das mehr genutzt wird. Das ist leider nicht so richtig der Fall. Ist das eigentlich an alle Unternehmen weitergegeben worden, die Kurzarbeit beantragen. Aber wenn man sich zukunftsfähig aufstellen will, und das war ja auch Ihr Eingangssatz, wir haben auch noch die ganze Klimathematik vor uns. Ja, das heißt, wir müssen mit den Unternehmen auch zukunftsfähig werden. Da muss die Weiterbildung mehr genutzt werden. Das ist, glaube ich, ein Teil, den wir noch ausbauen müssen.
Ich glaube, dass wir ergänzen zu dem, was Sie sagen, Frau Kager, es ist vor allem erstmal eine großartige Leistung der Berliner Unternehmerinnen und Unternehmer und der Beschäftigten, dass wir besser durch die Krise gekommen sind als der Durchschnitt in der Bundesrepublik. Das lag nicht nur an den guten Unterstützungsmaßnahmen. Kurzarbeit gab es meines Wissens überall in der Bundesrepublik. Wir sind besser durchgekommen. Also der Abschwung, den wir 2020 erlebt haben mit 4% in der Bundesrepublik, im Durchschnitt war in Berlin geringer, mit gut 3%. Ich glaube, wir haben mittlerweile in Berlin eine Wirtschaftsstruktur, die sich als extrem resilient erwiesen hat, die sehr stark diversifiziert ist, die nicht nur an einzelnen Branchen hängt. Und ich glaube auch, dass uns bestimmte Transformationsprozesse, dass wir in Berlin wahrscheinlich da auch ein Stück weit weiter sind als in anderen Regionen. Da hat uns auch zum Beispiel die starke Start-up-Szene in Berlin geholfen, dass wir diesen schnellen Umstieg, ja, also viele haben das ja erlebt, also von jetzt auf gleich sozusagen von klassischer Büroarbeit ins Homeoffice. Das ist gut gelungen in Berlin und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel für das Verständnis, warum wir ganz gut durch die Krise durchgekommen sind.
Herr Schwarz, wie sehen denn die Prognosen für dieses Jahr aus? Sehen die gut aus für Berlin?
Naja, gut, glaube ich, sieht es momentan nirgendwo aus. Wir sind Anfang des Jahres sind wir noch von einem Plus von 4%, also auch von überdurchschnittlichem Wachstum ausgegangen. Aber davon sind eigentlich alle Wirtschaftsforschungsinstitute ausgegangen. Mittlerweile werden die Zahlen ja alle nach unten korrigiert.
Ja, zwei. Es geht immer um 2%.
Genau, nicht? Um so zwei. Wachstum, und ich denke auch, dass das ist ja aber jetzt, sage ich mal, ein bisschen Glaskugel lesen. Das ist, weil es hängt jetzt so viel ab von weiteren Entwicklungen. Wie entwickeln sich die Energiepreise? Was passiert mit dem Krieg, den wir jetzt in Europa haben, in der Ukraine? Wie entwickelt sich das weiter? Das hängt von, wie entwickeln sich Lieferketten, welche Auswirkungen hat das auf die Weltwirtschaft, was passiert jetzt wieder in China, ja, wo Covid plötzlich wieder ein großes Thema geworden ist. Das hängt von so vielen Sachen ab. Deshalb traue ich mich eigentlich nicht, jetzt eine Prognose abzugeben, aber ich traue mich schon zu sagen, dass die 4% plus, die wir Anfang des Jahres uns alle gewünscht haben, von denen wir ausgehen, die werden wir nicht einhalten.
Ja, sehen Sie das auch so, Frau Konkert?
Zugegebenermaßen im Moment sieht das so aus, ja. Also auch unsere Wirtschaftsberater, die wir haben beim DGB, haben eine ähnliche Prognose. Die sind auch bei 6-8% Inflation, die wir jetzt irgendwie mit uns rumtragen, mit Ausschlägen nach oben, ja. Also so, dass wir tatsächlich eine Situation haben, die im Moment nicht gemütlicher wird. Und ich habe jetzt vor kurzem, weiß nicht, ob das jemand kennt, dieses Ship-Tracking-Programm, wo man sehen kann, wie der Hafen vor Shanghai aussieht oder das Wasser vor Shanghai, was sich da jetzt alles stapelt und deswegen nicht abgefertigt wird, weil die den Lockdown haben. Das wird in 2 Wochen zu uns durchschlagen. Also da gehe ich auch davon aus, es wird eher schwieriger werden. Ich glaube aber auch, und das ist ja auch bisher die Erfahrung, dass die Berliner sehr findig sind, was aber nichts daran ändert, dass wir auf die Energiepreise und auf sozusagen, was kommt da noch an Kriegsfolgen, sehr gut vorbereiten werden müssen.
Ja, ich habe noch eine Frage. Es gibt ja diesen Druck, dass es endlich ein russisches Embargo geben soll. Und 30 Milliarden überweist die EU jeden Monat an Putin. Was würde das für die Wirtschaft bedeuten, wenn man tatsächlich sagen würde, okay, wir kappen die Energiezulieferung von Russland, wir kappen einfach, wir wollen kein Öl mehr haben, kein Gas mehr. Ich glaube, Gas ist ein riesengroßes Problem in Berlin. Wie sehen Sie das?
Schwierig.
Könnten wir das tragen? Könnten wir das irgendwie überbrücken? Weil der Berliner an sich ja auch findig ist, wie Sie gerade gesagt haben, Frau Kager.
Na, zugegebenermaßen ist das ein Riesenthema, wo wir Gewerkschaften uns wirklich miteinander abgestimmt, sehr klar positioniert haben. Wir sind gegen ein solches Embargo. Und zwar aus letztlich 2 Gründen. Das eine ist, dass überhaupt nicht klar ist, ob ein solches Embargo wirklich den Krieg beeinflusst. Weil nach unseren Einschätzungen in der internationalen Abteilung hat Russland ganz andere Möglichkeiten, an Gelder zu kommen. Das wird sozusagen an unseren Energieabnahmen nicht stärker oder nicht schwächer werden.
30 Milliarden ist aber schon eine Zahl, ne?
Aber Russland hat andere Möglichkeiten, das entsprechend auszugleichen. Also das ist gar nicht hundertprozentig sicher, ob ein Embargo wirklich sozusagen den Krieg wesentlich verändert. Das Zweite, was uns aber sehr viel mehr Sorgen macht, ist tatsächlich, dass wir gerade hier im Osten, gerade in Berlin, extrem davon abhängig sind. Mit diesen Lieferverbindungen nach dem Osten, das ist ja eine Tradition, wenn man so will, die damit zu tun hat, dass wir im Osten sind. Wenn wir das kappen, hängt unsere gesamte Industrie da dran, unsere gesamten Unternehmen hängen dran. Das heißt, wir machen uns auch eine Menge Sorgen um das, was dann das sozial und auf dem Arbeitsmarkt heißt. Das würde uns eher eine Menge Unternehmen runterreißen.
Herr Schwarz, sehen Sie das auch so?
Ja, ich sehe das, was die Folgen anbelangt, glaube ich, sind wir uns einig, dass ein Embargo oder auch wenn Russland uns den Gas- und Energiehahn schlichtweg abdreht, dass das natürlich erhebliche Folgen haben wird für die Wirtschaft. Also für einzelne Industrien und einzelne Branchen kann das schon wirklich eine bedrohliche Ausmaße einnehmen. Deshalb denke ich auch, dass sich diese Frage eigentlich jetzt so nicht stellen kann. Auf der anderen Seite haben wir natürlich, stehen wir heute auch ein bisschen vor dem Scherbenhaufen der Energiepolitik der letzten Jahrzehnte. Und ich glaube, wir müssen das zum Anlass nehmen, umzudenken. Ich sage immer, dass was wir bei Covid mit der Digitalisierung erlebt haben, nämlich einen unglaublichen Boost, eine unglaubliche Beschleunigung sozusagen der notwendigen Transformation, das sollten wir jetzt auch mit den Erfahrungen dieser Energiekrise, in der wir uns jetzt befinden, auch tun. Das müssen wir beschleunigen.
Forum, 1. Mai, gerät der Arbeitsmarkt in die Krise. Der letzte Armutsbericht zeigt deutlich, dass die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland weiter wächst und mit Corona einen neuen Höchststand erreicht hat. Mit den steigenden Preisen wird sich diese Entwicklung weiter verstärken. Die Bundesregierung versucht zu helfen und will mit 2 Entlastungsgesetzen und mit sogenannten Osterpaketen entgegensteuern. Reicht das? Meine Gäste sind Katja Karger, DGB, Bezirksvorsitzende in Berlin und Brandenburg, Stefan Schwarz, Wirtschaftssenator in Berlin, und eigentlich hatten wir hier noch 2 weitere Gäste, aber die mussten leider absagen, weil sie krank sind. Ja, rund 30 Milliarden gibt der Staat aus, um diese Entlastungspakete und Osterpakete umzusetzen. Da geht es um ziemlich viel. Das ist eine ganz riesenlange Liste. Also ich will mal so einige aufzeigen. Zum Beispiel Energiepauschale, 9-Euro-Ticket für ein ÖPNV, Familienzuschuss, die Senkung der Energiesteuer, die befristete Senkung der Spritpreise, Kreditprogramme für die Wirtschaft, etc. Das ist ja ein Riesenprogramm, 3 Seiten klein geschrieben sozusagen. Herr Schwarz, was halten Sie von diesen Wirtschaftspaketen?
Naja, ich glaube, das ist jetzt ein exogener Schock, den wir erleben. Dafür kann erstmal niemand was. Und natürlich sind wir jetzt in einer Situation, wo einzelne Branchen und auch Menschen schlichtweg mit einer Situation konfrontiert sind, für die sie nichts können. Da finde ich es schon richtig, dass der Senat, dass in dem Fall die Bundesregierung, aber der Senat tut ja auch einiges, dass der Staat auf so eine Situation reagiert. Ob nun jede einzelne Maßnahme richtig ist, weiß ich nicht. Ich würde immer nach dem Prinzip vorgehen, dass ich sage, wir können nicht das Thema Energiepreissteigerung sozusagen wegsubventionieren, also Stichwort Tankrabatt, weil ein funktionierender Markt braucht auch Preissignale. Also das heißt, wenn Energie knapp wird, dann wird sie halt teurer in der Marktwirtschaft und sendet damit Signale, stärker einzusparen. Und solche Signale brauchen wir. Auf der anderen Seite ist mir völlig klar, dass wir natürlich auch soziale Fragestellungen haben und auch soziale Probleme plötzlich auftauchen, wenn Menschen, die vielleicht gerade mal so über die Runden kommen, plötzlich eine Heizkostenabrechnung bekommen, die sie nicht mehr bezahlen können, ist das dramatisch, und hier muss Politik drauf reagieren. Also hier muss zum Beispiel mit Heizkostenzuschüssen drauf reagieren, um Dinge abzufedern. Aber eben hier, ich würde mal sagen, an der Stelle bitte sehr gezielt und nicht mit der Gießkanne, weil wir brauchen am Ende auch die Preissignale. Wenn Energie knapp wird, dann muss das auch der Markt auch sehen und muss auch darauf reagieren können durch Einsparungen. Das tun Privatpersonen, aber das tun natürlich auch Unternehmen. Die Unternehmen machen sich auch momentan nicht nur Gedanken um alternative Energieträger, sondern sie machen sich auch Gedanken darüber, wie können sie energieeffizienter arbeiten und damit, das ist dann der gute Nebeneffekt, eben auch klimaschonender arbeiten.
Frau Karger, wie sieht das der DGB?
Also das, was wir beobachten, ist, dass die aktuellen Preissteigerungen vor allem die ärmeren und die mittleren Einkommenshaushalte betreffen. Und da haben wir ein Problem damit, wenn das quasi pauschal, Sie haben es auch schon so genannt, mit der Gießkanne ausgeschüttet wird, weil natürlich da jetzt einige Hilfen dabei sind, wo auch Menschen von profitieren, die das eigentlich nicht bräuchten. Und das heißt, dass wir da viel genauer hingucken müssen, wer braucht eigentlich was. Und aus unserer Sicht ist da die Kaufkrafterhöhung von denjenigen, die wenig verdienen, die Mittel verdienen, eigentlich viel, viel notwendiger und viel dringender. Bei dem letzten oder bei dem zweiten Paket sind die ganzen Senioren hinten runtergekippt und durch das Raster gefallen. Und da haben wir eben nicht nur die superreichen Senioren, die jetzt auf einer tollen Rente sitzen.
Aber also da gab es doch jetzt gerade 6% Erhöhung der Rente?
Naja, aber die 6% Erhöhung der Rente ist sozusagen eine Angleichung an unsere gesamttarifliche Lohnentwicklung an sich. Das heißt, das, was wir sowieso an Grundlage haben. Aber wir brauchen natürlich darüber hinaus einen Ausgleich für das, was wir im Moment an Zusatzkosten tragen. Und das müssen die Leute, die wenig verdienen, die müssen eine Ausgleich bekommen, und da sehe ich im Moment ehrlich gesagt wenig, und ich hoffe vom Senat, dass da zumindest für die Berlinerinnen und Berliner ein Heizkostenzuschlag kommt, dass da mehr kommt, was auch die Grundsicherung angeht, damit wirklich die richtigen Leute einen Ausgleich erhalten für das, was sie jetzt mehr leisten müssen und vielleicht auch zum Teil nicht mehr können.
Kann das der Senat denn überhaupt leisten, oder müsste das nicht die Bundesregierung
machen? Na, das sind die Themen, die Frau Karger gerade genannt hat, das sind ja Themen, die eigentlich bundespolitisch Grundsicherung etc. und Heizkostenzuschuss geregelt werden können und ja auch schon geregelt, also auch schon angekündigt worden sind und teilweise auch schon in der Umsetzung sind. Wir werden in Berlin, so wie wir das bei Corona auch gemacht haben, schauen, ob es jetzt zum Beispiel in Bezug auf Unternehmen, die ja auch in Krisen stürzen können, wenn sich jetzt Energiepreise plötzlich, ich sag mal, exorbitant entwickeln, wie wir da nochmal ganz gezielt nachsteuern können. Das Prinzip ist aber so wie bei den Corona-Hilfen auch. Es ist ja nicht nur Berlin betroffen, sondern es ist das ganze Land betroffen. Deshalb wird ein Großteil der Hilfen auch von dort kommen, und wir bringen uns ein in die Prozesse. Wir sind ja auch mit dem Bundeswirtschaftsministerium und auch mit den Kollegen aus den Ländern da auch im engen Austausch. Aber auch hier gilt das Prinzip, wenn wir merken, es gibt bestimmte Förderlücken, die sich auch auf die Wirtschaftsstruktur in Berlin beziehen, dann sind wir auch bereit, hier auch noch mal gezielt nachzusteuern.
Frau Karger, wie fordern Sie denn einen Inflationszuschlag? Ich meine, wir haben jetzt im Februar eine Inflation gehabt von 5,1%, im März schon 7,3%. Ja. Herr Fratscher vom DIW hatte schon dieses Wort 10% in den Mund genommen. Also das geht, das galoppiert ganz schön, die Inflation. Wir sehen das ja auch in den USA.
Also man muss auch ein bisschen vorsichtig sein. Also eine galoppierende Inflation, das ist auch definiert, das ist mehr als 20%. Davon sind wir weit entfernt.
Trotzdem galoppiert. So von 5,1 auf 7,3, ja. Das ist in einem
Monat. Das ist ein großer Sprung. Wir haben Sprung. Wir haben auf jeden Fall einen Sprung. Aber wir gehen auch, also ich glaube, viele Wirtschaftsforschungsinstitute gehen zurzeit davon aus, dass wir in diesem Jahr irgendwo bei 6,5% Inflation sein werden. Wir werden aber im nächsten Jahr wieder vermutlich wieder deutlich drunter sein. Also es ist jetzt nicht so, dass wir...
Wir hoffen
uns,
mit Ihnen.
Uns da, ja,
also, aber vorher hätten wir gerne die Tarife.
Ja, ich will ja auch nur einordnen, weil man muss, glaube ich, auch aufpassen, dass man den Menschen jetzt nicht, sage ich mal, so ein Horrorszenario vorstellt. Viele Menschen haben Angst vor Inflation. Wir kennen seit Jahrzehnten eigentlich extrem niedrige Inflationsraten. Jetzt haben wir getrieben, auch durch das Energiethema, aber auch getrieben durch andere Themen, haben wir eine deutlich erhöhte Inflationsrate. Aber alle gehen davon aus, hat jetzt nichts mit Glauben zu tun.
Genau.
Sondern das hängt mit den Ergebnissen von Wirtschaftsforschungsinstituten.
Genau. Also ja, wie auch immer, wir haben noch steigende Kosten, ja, und die müssen wir irgendwie ausgeglichen kriegen.
Inflationsrate steigt und steigt und steigt. Nicht galoppierend, aber doch ziemlich schnell.
Ja.
Und was wollen die Gewerkschaften machen? Werden sie so einen Inflationszuschlag fordern?
Also wir werden auf jeden Fall in harter Tarifauseinandersetzung gehen in diesem Jahr, weil natürlich unsere Leute das ausgeglichen haben wollen. Das, was an Mehrkosten gerade auf sie zukommt und was sie ja zum Teil auch schon haben, also ob nun Lebenshaltungskosten, ob Mietkosten, ob Energiekosten, natürlich wollen wir den Ausgleich dafür, weil das kann nicht sein, dass diese Krise bei uns hängen bleibt. Ja? Weil natürlich die Unternehmen immer Möglichkeiten haben, das eine oder andere an Mehrkosten weiterzureichen, nämlich an uns. Und bei uns bleibt es dann hängen. Und deswegen können sich alle Unternehmen darauf einstellen, dass wir dieses Jahr harte Verhandlungen machen werden, weil wir uns nicht abspeisen lassen und wieder die Letzten in der Kette sind, denen die Hunde beißen. Ja, aber also wir müssen mindestens den Durchschnitt dieses Inflationsausgleiches kriegen.
Wie viel wäre das ungefähr?
Naja, ich weiß, dass jetzt die Gewerkschaften unterschiedliche Ideen drehen. Das geht natürlich bei den 6%.
Da gibt es interessante Modelle,
wie man das dann auch mit einmal oder mehrfach und so weiter. Natürlich ist es eine Modellfrage. Aber wir müssen darauf rauskommen, dass das wirklich entsprechend ausgeglichen wird. Und
kann man das fordern, diesen Ausgleich?
Natürlich kann man das fordern.
Ich meine, das wäre denn ja ein sehr hoher Betrag, nehme ich an, für die Unternehmen.
Ja, aber die Unternehmen haben die letzten Jahre sehr gut verdient. Es sind auch nicht alle Unternehmen, die gerade in die Krise geraten. Ja, das ist ja unsere alte Erfahrung, dass wir gerade in Krisenzeiten immer gerne zum Lohnverzicht gedrückt werden. Aber das kann es ja nicht sein, weil ein Teil der wirtschaftlichen...
Sagen Sie uns doch mal eine Zahl.
Ich kann keine Zahl sagen, weil das machen unsere Gewerkschaften in ihren jeweiligen Verhandlungsrunden. Und das heißt, da von muss man... Von bis. Das ist, ist wirklich in jeder Gewerkschaft, jeder Branche einzeln. Für uns steht aber fest, dass wir die Kaufkraft sind. Und das heißt, die Beschäftigten sind ein Teil des wirtschaftlichen Aufschwungs. Und wenn wir uns, also wenn man uns unser Geld nimmt, wird der Aufschwung gar nicht kommen, weil wir dann nicht mehr konsumieren, weil wir nichts mehr bezahlen, weil wir einsparen ohne Ende und damit ist nichts gewonnen. Weil gerade in Krisen müssen wir darauf achten, dass die Beschäftigten die Wirtschaft sozusagen mitstützen und mit nach oben ziehen. Und deswegen werden wir da sehr hart verhandeln.
Werden Sie in jedem Bereich verhandeln, auch da, wo die Tarifverträge noch laufen?
Wir sind natürlich an die Laufzeiten gebunden. Und ich bin mir sehr sicher, dass meine Gewerkschaften sich das sehr genau angucken werden, wo an welchen Stellen können sie und wo an welchen Stellen müssen sie etwas tun. Und da, wo es notwendig wird, werden sie auch aktiv werden.
Ja, und was sagen die Berliner Unternehmer dazu?
Ich habe großes Vertrauen in die Tarifvertragsparteien, die, glaube ich, deshalb auch den Wirtschaftsstandort Deutschland insgesamt so stark gemacht haben, weil sie sich als extrem flexibel erwiesen haben und viel besser sich an Situationen angepasst haben, als wenn es der Staat jetzt alleine gemacht hätte. Also ich glaube, das hat die ganze Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik gezeigt, dass die Tarifautonomie ein hohes Gut ist und dass die Tarifvertragsparteien damit sehr verantwortungsvoll umgegangen sind. Ich sehe das auch jetzt in der Krise. Natürlich ist das völlig legitim, Frau Karger, dass jetzt in Zeiten von Inflation natürlich auch Lohnforderungen nicht mehr die gleichen sind wie in Zeiten, wo es eben keine Inflation gab.
Kennen Sie denn Zahlen? Haben Sie schon mal irgendwelche Zahlen gehört von den Gewerkschaften als Senator?
Es gibt ja Interesse, wir haben ja gerade gesprochen über Modelle. Soweit ich weiß, hat der Chemiebereich gerade einen sehr interessanten Abschluss gemacht, wo der, glaube ich, aus mindestens zwei Komponenten besteht, nämlich aus einer Einmalzahlung und einer sozusagen klassischen Erhöhung. Die Einmalzahlung betrug, glaube ich, Frau Karger, 1450 Euro, wo sozusagen direkt mit reagiert werden konnte auf die derzeitige Situation. Und aber auch, ich sag mal, den Tarifvertragsparteien mittelfristig auch die Chance gegeben wird, sozusagen sich an die tatsächliche Entwicklung anzupassen, die wir heute noch gar nicht einschätzen können. Das finde ich sehr clever. Ich bin mir sicher, dass auch in anderen Branchen nicht unbedingt dieselben, aber auch gute Lösungen gefunden werden. Ich habe also, Sie merken das, ich habe wirklich großes Vertrauen in die Tarifvertragsparteien, dass die gute Lösungen finden werden.
1.400.
Na, dann lag ich doch gar nicht so schlecht.
Die Brückenlösung, genau.
Ja, genau.
Die Sie gelacht, das heißt, Sie haben im Herbst sagen, sozusagen dann die nächste Runde. Ja,
die chemische Industrie natürlich eine der reichsten Industrien neben der Automobilindustrie ist und dass sich das natürlich sicher nicht alle Branchen erlauben können, in so hohe Sonderzahlungen zu leisten. Aber es ist ja erstmal schön, dass ich sehe, dass hier es einen Einklang gibt und die Hoffnung, dass das alles funktioniert. Dennoch muss man sagen, auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass die Wirtschaft schon in schweres Wasser gerät. Also der UVB-Hauptgeschäftsführer Amsing hat zum Beispiel gesagt, dass er Jobs in Gefahr sieht und dass er meint, dass wir in eine Krise kommen. Und auch das IWH sieht Anzeichen, dass es eine Krise geben wird. Dann wäre das natürlich sehr schwer, wenn die Unternehmen in eine Krise geraten, wegen Zulieferprobleme, wegen des Krieges, wegen der Inflation, wegen der hohen Energiekosten. Also ich bin auch Arbeitnehmerin und würde mir auch gerne einen Zuschlag wünschen. Also insofern bin ich da auf Ihrer Seite, aber es ist denn doch sicherlich schwierig auch dann als Gewerkschaft, wenn Unternehmen in Gefahr raten, da noch so einen Inflationszuschlag zu fordern.
Es ist aber Tarifverhandlung und Tarifgeschäft ist schon immer schwierig gewesen, seit 150 Jahren. Ja? Also das ist jetzt A, nicht
sehen
neu.
Sehen Sie denn diese Gefahr nicht, dass die Unternehmen in eine Krise geraten?
Also wir sind große Anhänger davon, erstmal genau hinzugucken, mit wem reden wir eigentlich. Also das heißt, wer ist unser Gegenüber?
Sehen Sie eine Krise kommen in der Wirtschaft?
Wir hatten das zum Anfang der Sendung schon. Natürlich ist die Gefahr da, natürlich haben wir eine schwierige wirtschaftliche Situation. Aber ich bin eine große Anhängerin davon, bitte differenziert hinzugucken. Mhm. Es trifft nicht jeden, es trifft nicht alle, es trifft auch nicht alle gleichermaßen schlimm, sodass wir sehr genau gucken werden, wo schlägt was wie durch und wie kommt es denn dann wirklich. Ja? Es kann sein, oder vielmehr es ist im Moment eine schwere wirtschaftliche Situation. Da haben eine Menge Unternehmen zu leiden und da haben aber auch eine Menge Beschäftigte zu leiden. Und deswegen würde ich immer sagen, wir gucken uns ganz genau an, wenn der Termin da ist für die Tarifverhandlungen, dann gucken wir uns an, was ist machbar. Und wir haben natürlich auch eine Systematik entwickelt, in dieser Sozialpartnerschaft erstmal zu gucken, wo kann man denn vielleicht noch woanders rangehen, ja? Dass nicht immer zuallererst die Beschäftigten diejenigen sind, die Zeche zahlen, ja? So, und das ist, finde ich, etwas, was genau, sofern wir denn überhaupt noch Tarifpartner haben, ja, das muss ja an dieser Stelle auch mal erwähnt werden, dass wir ja nicht mehr viele tarifgebundene Unternehmen in dieser Stadt haben, die sich überhaupt an irgendetwas halten und nicht Raubrittertum betreiben.
Jetzt aber auch ins Abseits irgendwie,
ja.
Nicht? Und ich sehe Sie sehr kämpferisch,
das
natürlich
Arbeit,
gut ja. ist für die Arbeitnehmer, dass der DGB so kämpferisch ist. Dennoch, ich würde ganz gerne Herrn Schwarz noch mal fragen, wie groß sehen Sie denn die Gefahr, dass die Wirtschaft in eine Krise gerät? Wir hatten ja eben noch gesprochen von 2%, was wir hoffen. Und es gibt aber Anzeichen, also zum Beispiel mehr Insolvenzen, wo auch Industriearbeitsplätze verloren gehen. Auch Unternehmen, die vielleicht aus bestimmten Gründen in andere Länder ziehen und hier ihre Geschäfte schließen. Sehen Sie nicht die Gefahr, dass wir hier in eine Krise kommen könnten?
Also eine Krise kann man nicht ausschließen angesichts der weltpolitischen Situation. Wir sind nicht so weit weg vom Kriegsgebiet und wir wissen, dass die Frage der Energieversorgung und auch die Energiepreisentwicklung natürlich erhebliche Auswirkungen auch auf Wirtschaft und auch Erwartungen an Wachstum haben wird. Ich kann Ihnen aber heute nicht sagen, und ich glaube, keiner kann das realistisch sagen, ob wir in eine Krise reinkommen oder nicht. Ich glaube, wir sprechen aber vielleicht auch manchmal zu viel über ein Krisenszenario. Man muss wissen, was alles passieren kann. Aber wir haben ja auch noch eine andere Ebene. Wir haben eine Ebene, wo wir uns in einer beschleunigten Transformation der Wirtschaft befinden. Und darüber würde ich gern auch sprechen. Mhm. Nicht nur über Krise, sondern auch über die Chancen, die wir in der Transformation haben.
Man muss natürlich
haben.
Auch schon mal über eine Krise sprechen, wenn die Krise an die Tür klopft.
Na klar.
Nicht? Aus Furcht vor dem schrecklichen Krieg fliehen Millionen Ukrainerinnen aus ihrem Land in die EU. Hunderttausende sind nach Deutschland gekommen, viele nach Berlin. Welche Chancen haben Sie, sich hier zu etablieren und Arbeit zu finden? Forum, 1. Mai, gerät der Arbeitsmarkt in die Krise. Vor dem Krieg fliehen Millionen Ukrainerinnen aus ihrem Land und suchen in Europa Schutz und eine Zukunft. Hunderttausende, die genaue Zahlen kennt eigentlich niemand, kommen nach Deutschland und werden mit großer Hilfsbereitschaft empfangen. Die Ukrainerinnen sind überwiegend gut ausgebildet und möchten arbeiten. Wie können sie möglichst schnell und gut integriert werden? Was kann die Politik leisten? Was die Gewerkschaften und die Unternehmen? Darüber wollen wir diskutieren. Ja, am wichtigsten ist ja natürlich erst einmal, dass die Ukrainerinnen, ich sage das immer so ein bisschen mit, also Ukrainer und Ukrainerinnen, damit man das versteht, obwohl meistens sind ja die Frauen und Kinder, die hier kommen, dass die Familien hier Schutz finden, dass ihre Kinder in die Schule gehen können, dass sie ein Dach über dem Kopf haben und dass sie integriert werden. Und dann kommt natürlich die Frage der Arbeit, Herr Schwarz. Wie können Sie als Wirtschaftssenator den Menschen helfen, sich zu integrieren und Arbeit zu finden? Gibt es da schon Ideen, was man machen kann? Sie waren ja früher mal Präsident der Handwerkskammer und ich kann mich daran erinnern, dass es schon mal sowas für Facharbeiterkräfte oder so, nicht?
Arrivo gab es.
Arrivo, genau, da kann ich mich gut dran erinnern.
Ja, wir haben ja gelernt seitdem.
Ja, genau. Also was haben Sie da für Pläne?
Also erstmal muss man sagen, es funktioniert natürlich viel, viel besser als in der letzten Krise, die wir 2015, 2016 hatten, wo wir sehr viele Bürgerkriegsflüchtlinge auch in der Stadt hatten. Und das, was wir jetzt erleben, ist, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer, die hierher kommen, sehr schnell in Arbeit kommen können. Das geht in Berlin übrigens, habe ich gehört, auch mit Unternehmern, mit denen ich zum Beispiel aus Hamburg gesprochen habe, läuft in Berlin vorbildlich das Online-Verfahren, dass sie sofort, wenn sie hier sich sozusagen registrieren, auch arbeiten dürfen. Das ist ein riesiger Fortschritt. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass wir aus diesen Erfahrungen, die wir jetzt machen, verglichen mit den Erfahrungen, die wir 2015, 2016 gemacht haben, auch so ein Verfahren übertragen auf Flüchtlinge, die aus anderen Ländern kommen. Nicht nur für die, die aus der Ukraine kommen, sondern auch aus anderen Ländern. Denn die Unternehmen brauchen Fachkräfte. Und die Menschen, die hierher kommen, die wollen meistens arbeiten. Es gibt auch Armutsflüchtlinge, auch die gibt es. Es gibt nicht nur.
Aber die wollen auch arbeiten.
Und die wollen auch arbeiten. Mhm. Und auch die sind uns willkommen. Und hier müssen wir, glaube ich, viel, viel schneller werden. Wir lernen das gerade. Und ich glaube, das ist eine unglaubliche Chance. Wenn Sie jetzt allein für die Region Berlin-Brandenburg sich anschauen, wir haben einen Fachkräftemonitor, wo wir gemeinsam mit den Kammern, ich glaube, das wird im Wesentlichen von der IHK entwickelt und erforscht, die Prognose angestellt wird, wann welchen Fachkräftebedarf haben wir im Jahr 2035? Das ist gar nicht mehr so lange hin. Das ist gut. 13 Jahre hin.
Das ist eine erschreckende Zahl, ne?
Die Zahl beläuft sich auf mehr als 350.000 Menschen, die fehlen auf dem Arbeitsmarkt. Ja. So, wie können wir das lösen? Das können wir natürlich lösen, indem wir an den bewährten Instrumenten arbeiten. Ausbildungsfähigkeit, Ausbildungsquote bei den Unternehmen erhöhen. Aber wir werden es nicht und wir werden auch den Wohlstand, den wir in unserem Land haben, nicht halten können, wenn wir nicht auch gute Zugänge in unseren Arbeitsmarkt von außen organisieren können.
Aber wir bleiben jetzt noch mal kurz eben bei den Ukrainerinnen. Die haben ja zwei große Probleme. Einmal ein Sprachproblem und zum anderen, die sind ja alle offenbar relativ gut ausgebildet, sind studiert. Aber das sind auch Qualifikationen, die hier nicht unbedingt so bekannt sind. Also da ist jetzt die Frage mal so ganz praktisch. Toll ist, dass Sie sofort arbeiten dürfen. Aber gibt es denn da Möglichkeiten, dort schnell zu helfen? Zum Beispiel der Senat mit Sprachprogrammen. Aber ich möchte jetzt erstmal Frau Karger fragen, was haben Sie da für Ideen?
Also das ist tatsächlich auch eine der Schwierigkeiten, die wir seit 2015 hinter uns herschleppen. Nämlich das eine ist die Sprache und das zweite ist, wie kriegen wir die Anerkennung der Qualifikation hin? Wir haben beides noch nicht wirklich gut gelöst, weil bisher die Sprachkurse, da ist die Finanzierung total unklar. Das ist ja bei der letzten, 2015 ist da mal die Agentur für Arbeit eingesprungen. Ja? Das ist aber ein Versicherungssystem, das ist dafür eigentlich nicht zuständig. Das heißt, da haben wir immer noch eine Baustelle, die auch nicht wirklich geklärt ist.
Bislang noch nicht.
Und wir haben das Zweite, ist die Anerkennung, das ist auch noch nicht wirklich geklärt. Wir sind mit den Kammern im Gespräch darüber, inwieweit wir das jetzt vielleicht mal umbauen auf eine praktische Prüfung, ja? Weil die meisten kommen natürlich ohne Papiere. Und die sagen, ich kann aber das und das. Und dann muss man überlegen, braucht man wirklich immer alle möglichen beglaubigten Kopien?
Ja, natürlich.
Oder kann man immer. Genau, da kann man sagen, wir probieren das mal. Die Kammern wissen doch, wie die Berufe sind. Kann man das auch vielleicht praktisch probieren und dann praktisch zeigen, ob ich das kann oder
gerade
nicht.
Gerade im Krankenwesen, Gesundheitswesen brauchen und wir
so, sehr genau, viele. Also ich glaube, dass wir da, das ist einer der Punkte, wo ich auch sagen würde, da müssen wir noch schneller werden und besser werden, weil daran hängt es jetzt an ganz vielen Stellen, dass die arbeiten können, wollen, tatsächlich eingesetzt werden können, weil wir das mit dieser Qualifizierungsanerkennung nicht hinbekommen. Was wir natürlich verhindern müssen, und das hängt da ja dran, ist, dass die dann genau aus den Gründen irgendwo
hat die IG Bau schon
mehr
gesagt,
oder ne? weniger ja. irgendwie offiziell und anerkannt irgendwo arbeiten für irgendein Geld. Ja? Und das heißt, wir haben nämlich dann wieder diese Ausbeutungsstruktur, die wir auch nicht wollten. Das heißt, natürlich haben die das absolute gute Recht, dass sie eine gute Arbeit bekommen, dass sie anständig verdienen und dass sie Sozialversicherungs also sozialversichert sind, dass wir eine Krankenversicherung haben, dass wir nicht wieder so einen Schwarzmarkt kriegen. Und das finde ich im Moment ist durchaus ein bisschen tricky, wo wir sehr genau hingucken müssen, auch mit dem Senat sehr gut, also mit auch der Senatsverwaltung für Arbeit sehr genau hingucken, wie wir das jetzt einhegen können. Wir haben ja eine Beratungsstelle, Gott sei Dank, die die ganze Beratung mit den Menschen macht, die sagt, das ist das, was ihr an Rechten habt, an Pflichten habt, darauf müsst ihr achten. Und die bei dem BEMA, also bei dem Projekt, haben wirklich gut zu tun, um das alles abzusichern, was da jetzt schon zum Teil an unlauteren Angeboten auf dem Markt sind.
Ja, ja, das ist schrecklich. Es gibt ja auch Menschenhändler, die so unterwegs sind.
Nicht? Genau.
Grauenvoll. Ja. Was denkt denn der Senat? Also wie könnte man so unbürokratisch mal so abfragen, was die Flüchtlinge hier können und sie dann vielleicht einsetzen? Oder vielleicht eine Schulung könnte man ja auch machen für ein halbes Jahr Praktikum, wenn es im Gesundheitswesen ist, wenn die also zum Beispiel Gesundheitswesen studiert haben oder Krankenschwestern sind oder so, dass man sie dann richtig arbeiten lassen kann. Ich meine, wir brauchen, das haben Sie gerade gesagt, wir brauchen die Fachkräfte dringend. Und es wäre natürlich auch toll, wenn sie dann sich integrieren könnten in die Gesellschaft. Wird das schon diskutiert?
Ja, das wird natürlich wird das diskutiert Senat. Und wir wissen auch, dass wir schneller werden müssen. Wir haben ja, glaube ich, ganz gute Strukturen, dass die Anerkennung im Wesentlichen eben über die Kammern erfolgen, weil die wirtschaftsnah sind. Die können das sozusagen relativ gut beurteilen. Ich aus meiner Erfahrung sind die auch deutlich schneller geworden. Die haben 2016 ja auch erstmal sozusagen Strukturen aufbauen müssen, die heute deutlich besser funktionieren. Ich glaube, da ist ein großes Interesse, weil natürlich, mir würde gar keine Branche einfallen, die sich nicht sozusagen über zusätzliche Fachkräfte und qualifizierte Fachkräfte freuen würde. Also ist hier ein großes Interesse. Es gibt auch viele Unternehmen, die mittlerweile selber auch Sprachkurse zum Beispiel anbieten. Auch das erleben wir gerade. Also nicht nur sozusagen eine überwältigende Hilfsbereitschaft der Unternehmen, auch sozial zu unterstützen in der Situation, sondern auch durchaus, auch was Sprachkurse anbelangt. Wir erleben das übrigens jetzt gerade nicht nur in Bezug auf die Ukraine, sondern wir erleben das auch in Bezug auf Flüchtlinge aus Russland und Weißrussland, die auch nach Berlin kommen und wo sich Unternehmen auch drum kümmern, also gerade im Startup-Bereich, weil sie sagen, das sind hoch qualifizierte Menschen, die wir hier brauchen und die wir schnell integrieren wollen.
Ja, ich kann mich daran erinnern, 2015, 2014, 2015, dass viele Startups da einfach so Sprachprogramme entwickelt haben und das dann umsonst angeboten haben. Das wäre doch auch eine Idee, sowas zu machen.
Gibt's ja, das wird ja auf dem Markt von den Unternehmen auch schon viel gemacht, eingesetzt.
Ja. Ja, prima. Wir wollten noch auf ein Thema kommen, und zwar, dass die Unternehmen nicht nur mit dieser Krise, mit diesen Umständen zu kämpfen haben, der Inflation, dem Krieg, sondern es gibt noch eine andere große Herausforderung, und zwar die Digitalisierung und die ökologische Neuausrichtung der Betriebe. Ein Mammutprojekt für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Ja, wo steht da Berlin, Herr Schwarz?
Ich glaube, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben, aber ich glaube auch, ich bin ein optimistischer Mensch, dass wir in der Lage sind, das zu schaffen, weil ich glaube, dass wir um diese großen Herausforderungen der Zukunft, also Stichwort nicht nur digitale Transformation, sondern auch gesellschaftliche Transformation und natürlich auch ökologische Transformation, dass wir einen sehr engen Austausch von Wissensträgern brauchen, um diese schnelle Transformation gelingen zu lassen.
Da haben wir auch so einen großen Fachmangel, nicht? Im IT-Bereich.
Ja, aber wir haben auf der anderen Seite haben wir natürlich, glaube ich, als Berlin eine sehr gute Ausgangsposition, allein durch die Wissenschafts- und Forschungsdichte, die wir hier haben, die Universitäten, die Hochschulen, die außeruniversitären Forschungsinstitute, die helfen uns natürlich bei dieser Transformation.
Ja, aber ich kann mich daran erinnern, dass seit Jahrzehnten darüber gesprochen wird, dass der Mittelstand sich doch mit den Universitäten zusammensetzen sollte, um dann vielleicht neue Ideen auch für den eigenen Betrieb entwickeln zu können. Und immer wieder gibt es Programme dafür, und ich habe das Gefühl, das kommt nicht so richtig in Gang.
Ich glaube, man kann immer besser werden, aber dass Ausgründungen von Universitäten unterstützt werden, das machen wir schon lange und auch sehr erfolgreich.
Sicher, müssen dann ja auch irgendwie mit dem Mittelstand irgendwie zusammenkommen.
Das läuft ja auch, mit mittelständischen Unternehmen.
Läuft das auch, ja.
Das läuft auch. Und wenn Sie sich mal für eins unserer größten Erfolgsprojekte in Berlin anschauen, Adlershof, dann sind das in erster Linie und ganz überwiegend Mittelständler. Und das ist ja nun, ich sag mal, da passiert ja genau das. Also da kommen ja wissenschaftliche Erkenntnis wird in Wertschöpfung
übersetzt. Ja, das ist wirklich eine Perle Berlins. Nicht? Ich hoffe ja, dass Tegel vielleicht auch mal so gut
und
wird.
Wir haben mehrere solcher Zukunftsorte. Wir haben Adlershof, das ist natürlich ein Aushängeschild. Wir arbeiten an Tegel. Wir haben Buch, darf man auch nicht vergessen, im Biotech-Bereich. Und da versuchen wir natürlich Bedingungen zu schaffen, wo Wissenschaft und Wirtschaft ganz eng zusammenarbeiten. Und ich kann das ja auch sagen, wir haben jetzt gerade mit zwei wichtigen Playern hier am Markt gerade eine Vereinbarung getroffen, dass Bayer, die haben gerade mit dem Land Berlin und der Charité eine Vereinbarung getroffen, wo sie genau diese Translation, also von Gen- und Zelltherapieforschung in Anwendung, also in medizinische Verfahren und Medikamente umsetzen wollen. Die nehmen da sehr viel Geld oder wir auch wollen gemeinsam da auch investieren, wo ich glaube in so einem ganz speziellen Feld, was aber wahrscheinlich die Welt, auch die medizinische Welt ein Stück weit verändern wird, freue mich, dass wir sowas in Berlin machen können. Das ist eine andere Qualität, aber das bedeutet, weil das jetzt zwei große Leuchttürme sind, die sich da zusammenschließen, aber das wird ganz viele Start-ups nach sich ziehen. Das ist sozusagen das, was wir erreichen wollen. Und dann haben wir vielleicht in dem Bereich auch sowas wie Adlershof. Also die Zukunftsorte spielen in Berlin schon eine ganz große wesentliche Rolle. Ja.
Da muss ich doch mal eben kurz sagen, dass wir unter anderem diesen Namen mit erfunden haben, weil wir immer von einem Zukunftsort zum anderen gezogen sind und uns die angeguckt haben und darüber berichtet haben. Und es hat immer sehr viel Spaß gemacht. Und es ist schön, dass sich das so weiterentwickelt. Dennoch will ich fragen, Frau Kager, es ist ja immer so, die Digitalisierung muss vorangetrieben werden. Werden eigentlich die Arbeitnehmer mitgenommen bei dieser Digitalisierung? Was hören Sie da von den Arbeitnehmern? Gibt es da genügend Schulungen?
Da gibt es mehrere Untersuchungen von unseren Mitgliedsgewerkschaften, die leider zu dem Ergebnis kommen, nein. In den meisten Unternehmen ist das Thema nicht wirklich präsent. Bei den meisten Unternehmen gibt es keine gute Kommunikation mit den Betriebsräten. In den meisten Unternehmen gibt es keine strukturierte und organisierte Weiterbildung in eine Zukunftsebene. Es gibt keinen wirklich gut organisierten Austausch. Das heißt, unser Thema ist ja jetzt schon seit langen Jahren als Gewerkschaften, dass wir sagen, wir sind in der Transformation, wir haben aber bestimmte Anforderungen an diese Transformation. Die soll nicht einfach nur so passieren, sondern wir haben den Anspruch, dass wir das mitgestalten, weil ohne die Beschäftigten wird diese Transformation nicht funktionieren. Das heißt, aus unserer Sicht muss viel mehr darauf geachtet werden, dass das sozial funktioniert, also dass das eine soziale Transformation ist, dass das eine gerechte Transformation ist, die Leitplanken eben nicht nur in der Richtung von Innovation hat, sondern die Beschäftigten auch mitnimmt.
Ohne die geht es ja gar nicht.
Genau, und ohne die geht es nicht. Aber bisher ist tatsächlich in wahnsinnig vielen Unternehmen die Erfahrung, dass das nicht so richtig mitgenommen wird. Wenn wir, die IG Metall hat vor kurzem irgendwann mal ihre Betriebe abgefragt, was ist bei euch das Thema Digitalisierung? Da haben die Betriebsräte geantwortet, also das Maximale bei uns gibt E-Mails. Das ist unser Digitalisierungsthema. Und das heißt, wir haben auch eine Nichtnutzung der Ideen und der Innovationskraft von den Beschäftigten. Und das ist etwas, wo wir viel mehr hinwollen, dass wir wirklich von allen Seiten an dem Thema dran sind. Wir müssen dahin. Das ist eine große Herausforderung für alle. Wir wollen aber eben auch, dass das keine Angst macht. Dass die Menschen nicht Angst davor haben, dass sich Dinge verändern. Wir haben ja jetzt in der Lausitz unten genau sozusagen den Piloten zu gucken, wie können wir einen Strukturwandel tatsächlich positiv begleiten? Wie können wir das organisieren, dass die Menschen da, wo ihre Arbeitsplätze vermutlich verloren gehen, übergeleitet werden in andere Möglichkeiten? Was muss man dafür tun an Weiterbildung? Wie muss man sie fördern, sodass die Beschäftigten mitgedacht werden in diesem Prozess? Und ich glaube, dann werden wir einen unglaublichen Schub kriegen nach vorne und das gut nutzen können, was die Transformation auch mit sich bringt.
Da sind wir uns übrigens mal wirklich 100% einig, Frau Karger, weil ich glaube, dass die Sozialpartner da eine ganz entscheidende Rolle spielen, um diesen Prozess auch wirklich im und in den Unternehmen zu verankern. Wir brauchen andere Kompetenzen in der Belegschaft als heute, in Zukunft, das wissen wir. Und ich glaube, dass die Beschleunigung bei diesem, ich sag mal, veränderten Kompetenz- und Kompetenzerwerb, die wird von den Sozialpartnern gemeinsam.
Genau, und da muss halt dann gute Arbeit bei rauskommen, also so, dass wir alle davon leben können. Und
Hager, ja, ich muss an dieser Stelle Schluss machen. Das war das Forum, ein 1. Mai, Geräte, Arbeitsmarkt in die Krise. Da haben wir jetzt gelernt, dass wir alle optimistisch sind und dass es vielleicht dann doch keine so schwierige Krise geben wird. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie hier waren und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Danke Ihnen.
Dankeschön.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.